dieser Überblick, den man haben muss, ist eigentlich krass, weil man guckt gleichzeitig nach vorne, aber ja, man muss auch in den Spiegel gucken.
Und in den Spiegeln sieht man ja nicht ewig viel, oder?
Nö. Also man sieht das Auto, was direkt hinter einem ist.
Ja.
Aber alles, was neben einem passiert, sieht man gar nicht.
Okay. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast. Diesmal aber nicht zu zweit, sondern zu dritt. Nämlich, wir haben es endlich geschafft. Tim Tramnitz, herzlich willkommen beim Undercut Podcast.
Ja, vielen Dank.
Ja, wir machen es mal wie in der Schule. Für unsere lieben Zuschauer, die dich noch nicht kennen, kannst du dir einfach mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und wo du so fährst.
Genau. Ich bin Tim Tramnitz, bin noch 19 Jahre alt, fahre in der Formel 3, in der 4 Formel 3. Das ist die F3-Serie, die immer mit der Formel 1 zusammen unterwegs ist. Ja, und gehe da nächstes Jahr in meine zweite Saison und hoffe natürlich, dass ich da den Titel holen kann. Und ja, das Ziel ist dann natürlich ganz klar, irgendwann in die Formel 1 zu kommen.
Ja, darauf kommen wir später noch mal zu sprechen, Traum und alles. Aber gehen wir mal zum Anfang so ein bisschen zurück. Also machen wir es mal, wir haben jetzt so ein bisschen aufgeschrieben, was wir so von dir wissen wollen, gerade auch zum Anfang, als du noch jünger warst. Wo hat das Ganze so angefangen? Wann hast du gemerkt, dass du Motorsport magst, dass so das der Traum ist, auf den sich's hinentwickelt? Weil ich glaube, Perke und ich, wir beide können auch mitsprechen, dass wir sagen, ja, wir lieben es so, Racing und alles zu machen. Zwar jetzt mehr wahrscheinlich im F1-Game, aber es hat ja irgendwo sicherlich angefangen.
Ja, im Prinzip, ich glaube, es hat eigentlich schon angefangen, bevor ich irgendwie wirklich denken konnte oder bevor ich mir darüber Gedanken gemacht habe, was ist das überhaupt? Ja, zum Beispiel ging es irgendwie los mit dem ersten Mal irgendwie im Bobbycar sitzen. Oder dann habe ich mit zwei einen Elektroquad bekommen und bin damit immer bei uns zu Hause durch die Gegend gefahren. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir natürlich noch gar keine Gedanken darüber gemacht, was überhaupt Motorsport ist. Aber ich glaube, da hat man schon gemerkt, dass ich irgendwie irgendwas in die Richtung oder dass ich mich irgendwie dahin, ja, verbunden fühle oder so. Und ja, dann ging es immer so weiter, dass ich mir ein richtiges Quad bekommen habe mit 5 zum Geburtstag. Und dann bin ich damit immer bei uns über die Felder gefahren und habe irgendwann dann genervt, dass ich irgendwas in die Richtung machen will. Und dann habe ich das erste Mal im Kart gesessen mit 6. Genau, bei uns im Ortsclub in Bergedorf.
Ja.
Und bin da um die Hütchen rumgefahren.
Du kommst ja aus Hamburg, ne?
Genau.
Also jetzt für unser Verständnis und vielleicht auch das von den Zuschauern, ist 6 so das typische Alter, wo man so mit dem, ich sag mal, richtig professionellen Motorsport anfängt, oder ist es so ein bisschen später oder eher?
Also eigentlich würde ich sagen viel später.
Ja.
Mit 6 ist es wirklich ein Hobby. Man macht das jedes Wochenende wie Tennis spielen. Man geht zum Karttraining und man baut dann den Parcours auf und damals auch war ich auch noch mit anderen Freunden, die ich dann mal mitgenommen habe, irgendwie zum Karttraining. Ja, und dann haben wir uns da halt eine schöne Zeit gemacht und sind um die Hütchen gefahren. Und irgendwann habe ich dann natürlich gemerkt, erstens, dass es ganz gut geklappt hat und ich da immer relativ weit vorne dabei war. Und dann weiß ich noch, waren wir das erste Mal in Lüneburg, in Emsen, wo es eine richtige Kartrundstrecke gibt. Und ja, dann wollte ich unbedingt da mal fahren und habe mit 8 ein richtiges Kart bekommen.
Ja.
Und ich würde sagen, der erste oder der richtige professionelle Motorsport geht dann los, wenn man ja national Richtung international unterwegs ist. Also die DKM, die Deutsche Kartmeisterschaft und auch ADAC Kart Masters zu dem Zeitpunkt waren schon professionelle Serien. Also es war dann schon mehr als ein Hobby ab einem gewissen Zeitpunkt.
Also kam dieser Punkt, dass du gesagt hast, ey, ich bin hier besser als die anderen, der kam schon relativ früh und auch dieser Traum oder dieser Wunsch, ey, ich kann mehr erreichen, als ich jetzt gerade mache, das kam dann als relativ früh oder zeitnah.
Also ja, würde ich schon sagen, dass ich generell mein Traum natürlich zu dem Zeitpunkt immer war, irgendwann in die Formel 1 zu kommen. Und ich immer Rennfahrer werden wollte, schon als kleines Kind, eigentlich seitdem ich denken kann. Und dann irgendwann, ja gut, wenn man Kart fährt, ist es noch schwierig, wirklich zu sagen, was genau daraus werden kann. Aber dadurch, dass ich da immer relativ gut und stark unterwegs war in den Kartserien, ja, hat es dann halt Sinn gemacht, den nächsten Schritt oder konnten wir den nächsten Schritt in die Formel 4 machen. Und da ist es dann wirklich das erste Mal, wo man sieht, wo steht man wirklich im richtigen Rennauto dann. Weil es gibt eben viele gute Kartfahrer, die sich im Auto dann schwer tun, aber es gibt natürlich auch Fahrer, denen das Auto ein bisschen besser liegt als das Kart.
Ja, glaube ich. Du hast ja jetzt schon gesagt, Ziel ist Formel 1. Auch Formel 1 Weltmeister oder grundsätzlich nur Formel 1? Weil Formel 1 ist ja schon ein riesen Meilenstein, sage ich mal. Und ich meine, es gibt ja wirklich jetzt nicht viele Fahrer, die es überhaupt in die Formel 1 schaffen. Also ist der Traum Formel 1 an sich oder auch Formel 1 und dann natürlich Weltmeister werden?
Also klar ist der Traum oder das Ziel auch, Formel 1 Weltmeister zu werden. Ist natürlich wichtig, irgendwie Step by Step zu denken. Ich glaube, erstmal muss man sich jetzt Ziel setzen, den Weg dahin zu machen. Und dann natürlich muss man von da ab, wenn man es dann in die Formel 1 geschafft hat, dann hart weiterarbeiten, um auch Weltmeister zu werden. Aber das Ziel ist das auf jeden Fall.
Ja. Und ich hau noch mal eins zwischenfertig, dann lasse ich dir wieder ein bisschen Redezeit. Wie muss ich mir den Druck vorstellen? Also, ich meine, ich habe selber Fußball gespielt, ist eine komplett andere Sportart. Aber man merkt natürlich auch sehr schnell, ey, manche können besser dribbeln, manche können schneller rennen, manche sind besser, manche schießen mehr Tore. Du merkst recht schnell den Druck auch unter den Spielern natürlich besser zu performen, weil man in die Startelf will. Wie muss ich mir das jetzt im Motorsport vorstellen? Also ist der Druck bei euch teamintern jetzt recht hoch, um abzuliefern? Vor allem, weil ihr ja natürlich auch alle weiter in den Klassen nach oben wollt, ne?
Ja, ich glaube, die Drucksituation ist überall dieselbe. Also klar, wenn man in die Formel 1 kommt, hat man nochmal in gewisser Weise anderen Druck, weil natürlich die Medien noch dazukommen, nochmal mehr Aufmerksamkeit und weil man wirklich ganz oben im Motorsport ist. Bei uns ist es so, dass der Druck zwar auch schon da ist, aber eher einfach für sich, weil man will natürlich auch seine Teamkollegen schlagen oder seine Rivalen schlagen. Ähnlich wie in der Formel 1 ist es bei uns auch so, dass die Teamkollegen eigentlich die sind, die man schon mal als erstes schlagen sollte. Und ja, im Prinzip spielt das eben alles eine Rolle, die ja dann sozusagen auf den Druck wieder hinauszuführen ist, dass man ja sich einfach nicht viel Druck machen sollte, was natürlich die Leistung dann beeinflussen kann. Aber grundsätzlich kommt der Druck auch viel von einem selber, dass man natürlich sagt, man will nach ganz oben und man will Rennen gewinnen.
Ja. Und sind die Rivalitäten jetzt schon sehr ausgeprägt? Weil ich stelle mir vor, es gibt jetzt 20 Fahrer in der Formel 1, alle wollen dahin aus der Formel 2, Formel 3. Und in der Formel 1 stelle ich mir die Rivalitäten zwischen den Fahrern ein bisschen anders vor, weil die haben irgendwie schon ihren Traum alle erreicht. Aber ihr arbeitet jetzt alle darauf hin, irgendwie in die Formel 1 zu kommen. Spielt das auch irgendwie, oder das rein in die Rivalitäten, spiegelt sich das auch wieder?
Ja, das schon. Vielleicht gibt es bei uns noch so ein paar Dinge, die anders sind. Zum Beispiel, ja, vielleicht, dass man so ein paar Kleinigkeiten einfach für sich behält, die wo man merkt, die helfen einem persönlich weiter. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass man, glaube ich, mit seinen Teamkollegen mehr Zeit verbringt in der Formel 3 oder Formel 2 als in der Formel 1. Ich glaube, das ist nochmal so ein bisschen getrennter, weil natürlich reist man irgendwie mit seinen Teamkollegen auch durch die ganze Welt. Und ist dann viel beim Simulator auch zusammen, wo bei der Formel 1, wo es da ein bisschen getrennter, glaube ich, ist. Jeder hat so seinen eigenen Simulator-Tag und man sieht sich gar nicht so viel auch unter den Teamkollegen. Also man kann schon fast sagen, dass es so ein bisschen ist wie in der Schule. Mit manchen versteht man sich besser, mit manchen einfach nicht so gut. Und in der Regel sind das die, gegen die man auch kämpft, mit denen man sich dann nicht so gut versteht. Und da ist die Rivalität so, dass man halt Kleinigkeiten einfach für sich behält oder mit kleinen Dingen versucht, den anderen so ein bisschen zu beeinflussen und dem das Leben auf der Strecke natürlich nicht einfacher zu machen.
Wenn du das so sagst, muss ich an die Verteidigung von Mazepin damals in Bahrain denken, wo der so komplett rübergezogen ist. Ja. Also das passt wahrscheinlich perfekt und das Leben schwer machen, wenn man es ein bisschen übertreibt.
Ja, das stimmt.
Du hast ja jetzt dein erstes F3-Rennen diese Saison. Lass uns darauf mal zu sprechen kommen. Also es war ja Bahrain, der Season Opener. Wie war das Gefühl? Einfach endlich Formel 3 fahren zu können, dann diese Stunde auch vor dem Start. Also weil in der Formel 1 wird oft darüber gesprochen, dass viele von den Fahrern einfach so richtig locked in sind. Dass sie einfach wie so eine Art Tunnelblick haben, durch die sie so dann die ganze Sache wahrnehmen. Wie ist das bei dir? Also wie gehst du mit dem Druck vor allem um vor dem Start? Weil gerade auch wenn du natürlich ein gutes Qualifying hast, willst du natürlich auch den Start nicht versemmeln, ne?
Das ist halt der Punkt. Also man muss fast sagen, dass der Fokus an dem Wochenende so groß auf das Qualifying ist, fast größer zu dem Zeitpunkt als auf das Rennen dann selber, weil für uns, gut, in der Formel 1 ist es natürlich auch so, dass sie ein Qualifying haben, aber wir haben ein Qualifying für zwei Rennen. Und wenn man eben nicht in den Top 12 ist, dann kann man eigentlich fast sagen, dass das Wochenende mehr oder weniger gelaufen ist. Klar, kann man sich irgendwie noch in die Punkte kämpfen, aber die Reverse-Grid-Rennen am Ende machen dann schon einen großen Unterschied, punktemäßig. Und von daher ist es erstmal fast so, also ich war ziemlich aufgeregt vom ersten Qualifying des Jahres, weil man sieht das erste Mal, wo steht man wirklich mit dem Auto. Und nachdem das gut gelaufen ist in Bahrain, war es schon so, dass einem auch erstmal so ein Stein vom Herzen gefallen ist und man wusste, okay, man ist da, man hat die Pace, auch vorne mitzufahren. Und ja, das Rennen ist schwierig vorauszusehen. So, man macht viele Qualifying-Runs vorher, wo man sich so ein bisschen erahnen kann, die Pace. Ist natürlich immer ein bisschen anders als an einem echten Quali. Aber Rennen zu analysieren oder vorher zu wissen, wo man im Rennen steht, ist so schwierig. Selbst wenn man Longruns macht, man weiß nicht, wie viel Fuel, also wie viel Benzin fahren die anderen, wie viel Gewicht oder mit wie viel Gewicht sind die anderen unterwegs. Und von daher weiß man, muss man das erste Rennen wirklich so auf sich zukommen lassen. Vielleicht auch mehr, als man denkt. Also ich bin eigentlich ziemlich locker da reingegangen, weil ich wusste, für beide Rennen habe ich eine gute Startposition. Also es war jetzt ja auch nicht so, dass ich da direkt von 1 gestartet bin im ersten Rennen, sondern von 6 und 7. Und ja, von daher wusste ich, wenn ich den Start ganz gut durchkomme, dass ich auf jeden Fall eine gute Chance habe, in die Top 5 reinzufahren. Und das Wichtige ist bei uns halt Reifen schon. Also das war schon immer so in meinem Kopf drin. Und von daher würde ich auch sagen, dass ich am Anfang, man ist zwar so in seiner eigenen Welt davor, aber ich habe es wirklich so ein bisschen auf mich zukommen lassen.
Sind die Reifen, also muss ich jetzt nochmal zwischenwerfen, sind die Reifen jetzt speziell in der Formel 3 sehr, ich sag mal, tire-hungry, also dass der Verschleiß recht hoch ist am Ende. Man hat es beim Haas letzte Saison, glaube ich, zum Beispiel in der Formel 1 gesehen, der hat die Reifen aufgefressen. Also da war ja nach 5 Runden gefühlt kein Gummi mehr dran. Ist das bei euch in der Formel 3 grundsätzlich so, dass der Tire-Verschleiß recht hoch ist? Oder
ich auch
streckenabhängig?
Also es ist sehr streckenabhängig. Ja. Aber ich glaube, dass wir die Serie sind mit dem höchsten Reifenverschleiß. Also Okay. Bei der F2 ist es ja schon schlimm. Aber wenn man dann sieht, wie es bei uns war in Melbourne, Im Rennen sind wir auf einmal 9 Sekunden langsamer als im Qualifying und man fährt quasi auf einmal, man wechselt von einem Formel-3-Auto auf ein gefühltes Formel-4-Auto, aber mit der gleichen Leistung. Ja. Also es ist schon ein Wahnsinnsunterschied. Und Vor allem ist das so schwierig vorherzusehen. Du weißt nicht, wenn du in ein Rennen gehst, wie verhalten sich die Reifen. Also es ist extrem schwierig, dieses ganze Reifenthema vorherzusehen. Der Hard war eigentlich immer ganz gut zu uns und man konnte viel pushen. Auf dem weichen Reifen ging es tatsächlich auch ganz gut, aber der Medium war so schwierig. Also auch so streckenabhängig. Auf manchen Strecken war es okay und auf manchen Strecken hatten wir 6-7 Sekunden Unterschied von Quali zu Rennen.
Also würdest du sagen, in den Junior-Kategorien lernt man das gut, mit Reifen gut umzugehen, weil in der Formel 1 ist ja Sergio Perez wird ja immer so als Reifenflüsterer angepriesen. Und das lernt man dann durch die Junior-Kategorien besonders gut.
Ich glaube heutzutage auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man sieht, dass die ganzen Rookies so schnell mit dem Auto klarkommen. Ich meine, es gab ja so eine Zeit, wo es so aussah, als wenn Rookies erstmal 2 oder 3 Jahre brauchen, um überhaupt halbwegs mitfahren zu können. Und jetzt auf einmal hat sich das so ein bisschen gewendet mit der neuen Generation, mit den neuen Autos, wo auf einmal die Rookies für ein Rennen drin sitzen und auf einmal sind sie schon so schnell wie der Teamkollege mit 10 Jahren Erfahrung.
Ich glaube, das sieht man gerade aktuell sehr gut an Liam Lawson wahrscheinlich.
Ja, an einem Lawson, an einem Behrman oder auch Colapinto.
Ja, absolut. Wir waren zum Beispiel zwei, die sehr bei Williams an der Entscheidung gezweifelt hatten, Colapinto zu nehmen, weil es halt eben sehr abrupt wirkte, sehr spontan wirkte, aber also Chapeau an den Mann, der hat ja wirklich, der hat komplett alles abgerissen, was abzureißen war. Ja,
auf jeden Fall, also da hat Franco macht schon einen sehr, sehr guten Job da. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die alle damit so gut klarkommen mit den neuen Autos, weil der Punkt ist, dass bei uns wird uns eingetrichtert, seitdem man Formel 4 aufsteigt, wo bei der Formel 4 es noch relativ egal ist mit den Reifen, wo man auch relativ viel pushen kann im Rennen. aber danach wird uns so eingetrichtert, nicht überpushen, ganz ruhig und so entspannt, sage ich jetzt mal. Aber selbst wenn man auf einer Qualifying-Runde überpushen will, am Ende fühlt sich die Runde viel verkrampfter an, aber man ist auf einmal 2 Zehntel langsamer, als wenn man entspannt das Auto einfach laufen lässt. Und ich glaube, das ist so ein Thema, weswegen die Rookies damit klarkommen, weil einer von denen überpusht. Ich glaube, die machen genau das, fahren relativ entspannt und lassen es auf sich zukommen und machen das, was das Auto kann, und es funktioniert. Wo vielleicht dann der Teamkollege dem Rookie zeigen will, jetzt hole ich mir eben 4 Zehntel raus oder so.
Ja.
Und das geht dann halt nach hinten los. Und ich glaube, das ist so ein Ding von der neuen Generation an den Autos, weswegen die Rookies alle damit gut klarkommen.
Das ist interessant zu wissen. Also so wir noch gar nicht rangegangen an das Thema, aber gut zu wissen tatsächlich mal.
Ja, wir haben auch schon über das erste Rennen geredet. Wir haben kurz Australien angeschnitten. Ich glaube, über ein Rennen diese Saison müssen wir auf jeden Fall reden. Monza, ganz klar. als du am Tag des Sprintrenns aufgestanden bist, hattest du ja schon das Gefühl, ja, heute könnte ein guter Tag werden? Hast du dich schon gut gefühlt oder kam das dann im Laufe des Tages alles?
Ich glaube, ich war dadurch, dass man schon das Jahr auch Erfahrung hat, letztes Rennen des Jahres, man geht schon oder man hat schon fast die ganze Erfahrung, die man sammeln kann aus dem ersten Jahr. Von daher war ich relativ entspannt und habe mir gar nicht zu viel Stress gemacht. Ich wusste, ich starte von 1 und ich wusste auch, wenn ich einfach cool bleibe und relativ entspannt und locker da rangehe, dann wird das ein guter Tag. Aber habe mir jetzt gar nicht so darüber Gedanken gemacht, ich muss dieses Rennen gewinnen. Ich bin es relativ locker und entspannt angegangen und wusste, wenn ich alles richtig mache, dann haben wir die Chance. Und ja, es war ein ganz ruhiger Tag eigentlich. Also so relativ entspannt sogar fast. Vielleicht sogar ein bisschen entspannter als sonst. Und glaube, das hat natürlich irgendwie auch geholfen. Also bei mir ist immer so, je entspannter ich bin, desto besser ist es eigentlich. Und von daher, das glaube ich auch geholfen, beim Start cool zu bleiben. Wir hatten den Startabbruch dann auch noch. Und natürlich geht der Puls dann auch gut nach oben, aber
ja, kann ich mir vorstellen.
Ja. Aber das Gute ist ja auch, wenn man in Monza nach der ersten Schikane nicht vorne ist, hat man trotzdem noch eine Chance.
Ja, Slipstream ist ja unfassbar in Monza von dem, was man so immer mitbekommt. Springen wir mal in dem Rennen so in die letzten paar Runden. Das würde mich auch nochmal interessieren, weil ich als Fan habe natürlich auch schon so gedacht, stell dir mal vor, jetzt ich bin Formel-1-Fahrer oder irgendwas und du fährst dann so auf deinen ersten Rennsieg zu. Und diese letzten Runden, die Anspannung in dir, weil du weißt, okay, ich habe jetzt die Chance, das Ding zu gewinnen. Die Anspannung muss ich doch umbringen, oder?
Ja, die Anspannung war am Anfang groß. In der Mitte ging es einmal ziemlich runter, weil da konnte ich auf einmal einen guten Abstand rausfahren und hatte, glaube ich, 2,5 Sekunden oder so Vorsprung. Und dann kam das Safety Car zu so einer ungünstigen Zeit, so 5 Runden vor Schluss, wo man weiß, die kriegen das noch weg und es ist vielleicht noch mal eine Runde. Ja. Von daher wusste ich, alles hängt eigentlich von dem Restart ab. Und wären es 2 Runden gewesen, wäre es wieder eine andere Situation, weil das DRS ja dann wieder verfügbar ist.
Ja.
Und ich wusste, dass in der ersten Runde DRS noch zu ist. Und es war zum Glück nur eine Runde. Und dann musste ich mich der Restart war gut. Ich glaube, ich würde sagen, die haben mir das Rennen dann auch gerettet, die Restarts. Weil der Slipstream-Effekt, das sind 8 Zehntel oder so auf die Runde. Also es ist Wahnsinn. Im Quali, das sind 7 Zehntel, also bestimmt über eine halbe Sekunde, weit über eine halbe Sekunde. Und das ist halt Wahnsinn bei uns.
Ja.
Wenn man überlegt, man fängt die Gerade an, man ist fast eine Sekunde dahinter und man kann am Ende der Gerade auf einmal daneben fahren oder man ist nah genug dran, um reinzustechen. Und als ich die erste Schikane ohne einen Angriff überwunden habe, wusste ich, okay, eine Chance ist jetzt noch für ihn da.
Ja.
Und da wurde es auch noch mal ganz gut eng. In der zweiten Schikane hat man leider nicht gesehen auf den Videos.
Ja.
Aber da war er auch noch mal außen neben mir. Aber da konnte ich ganz gut verteidigen. Und dann, nachdem die zweite Schikane durch war, wusste ich, okay, jetzt hat er keine Chance mehr.
Aber macht schon Spaß, Monza zu fahren, vermute ich, oder? Ist wahrscheinlich so eine der, oder sagen wir einfach, was sind so deine Top 3 Strecken, die du jetzt so aus dem aktuellen Rennkalender so zusammenstellen würdest? Also ist Monza dabei?
Vielleicht ja, durch das Erlebnis, durch den ersten Sieg. Ich muss sagen, Monza hat mir eigentlich immer Spaß gemacht, aber ich hatte irgendwie die Jahre davor lief's immer nicht ganz so gut in Monza. Ein bisschen Pech gehabt, Ausfälle, ein Podium in der Freka. Und eigentlich würde ich Zandvoort nach ganz oben packen.
Zandvoort, okay.
Aber ist leider nicht auf dem Kalender.
Ja.
Von daher würde ich sagen, boah, das ist schwierig. Budapest ist cool.
Ich merke schon, das sind zwei Strecken, die wir beide komplett hassen im Formel-1-Spiel. Also zum Angucken super.
Ja.
Sieht auch geil aus zum Fahren.
Aber im Formel-1-Spiel ist es auch so.
Ey, Budapest, wirklich diese eine S-Schikane im zweiten Sektor, wenn du da drüber fährst, du hebst ab mit dem Auto. Gut, ich meine, ich habe auch immer nur mit Controller gespielt. Vielleicht ist die Lenkung da jetzt nicht die beste. Aber ich bin abgehoben jedes Mal. Zandvoort, zweiter Sektor, genau so eine Katastrophe.
Zandvoort war alles Katastrophe.
Ja, aber ja, sie sind auch schwierig. Sind keine einfachen Strecken. Spa ist auch cool.
Ja,
also,
Spa ist geil.
Dann würde ich sagen, Spa, Budapest und Monaco.
Monaco?
Ja, Monaco ist schon was Besonderes, auch so vom Adrenalinfaktor her, auf einem Stadtkurs zu fahren, ist so unvergleichbar mit allen anderen Strecken. Also es ist so ein Riesenunterschied.
Ja.
Und von daher gehört das irgendwie auch in die Top 3.
Ja, von den Fans hört man ja auch immer wieder Kritik an Monaco, an Strecken wie in Monaco, weil ist langweilig zum Zugucken, passiert nicht viel. Wenn was passiert, dann ist es ein Crash. Das will man ja auch irgendwie nicht sehen. Und Action ist, wenn dann, beim Qualifying. Aber die Fahrer sagen ja immer wieder, Monaco ist eigentlich die geilste Strecke, oder weil man da einfach immer locked in ist. Kannst du auch die Sicht der Fans da irgendwie verstehen, dass da weniger Action ist, dass da nicht so viel zu sehen gibt?
Also, wenn ich jetzt als Formel-1-Fan sprechen würde, ist Monaco wahrscheinlich das Rennen, was nach der ersten Runde entschieden ist. Und dann, es sei denn, irgendwelche Wetterchaos oder so, macht es nochmal spannend. Als Fan stimmt es auf jeden Fall, dass Monaco nicht wirklich spannend ist, weil man muss auch sagen, früher war es ja auch noch so, dass die Formel-1-Fahrer sehr am Limit gefahren sind, das ganze Rennen. Und heutzutage muss natürlich viel Reifen geschont werden, Benzin, dann Batteriemanagement darf man auch nicht vergessen, gerade dann ab 26, wo das nochmal größer ein Thema wird. Und es ist ein bisschen schade, weil immer weniger gepusht wird im Rennen. Und deswegen werden natürlich auch keine Fehler mehr gemacht, die irgendwas nochmal aufmischen könnten. Und deswegen ist es schon zum Zuschauen nicht mehr so spannend.
Ja, man sagt ja auch immer, am Samstag wird Monaco eigentlich schon entschieden im Qualifying größtenteils, wenn dann in Turn 1 nicht groß noch was passiert.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, war es vor einem oder zwei Jahren dieses absolute Regenchaos in Monaco, wo die Formel 1 gefahren ist?
Ich glaube, das war 23, weil das war mit Alonso, der da auf 2 war.
Genau. Monaco an sich ist ja wahrscheinlich schon absolut schwer zu fahren.
Ja, aber dann noch auf Slicks mit dem Regen.
Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage auch gewesen. Wir hatten ja schon vorhin über so ein bisschen die Reifen gesprochen, wie sie auch abbauen. Und jetzt gerade auch bezogen, wie fühlt sich das an, auf so einem komplett abgefahrenen Slick zu sein, der wirklich tot ist, der am Ende seiner Lebensdauer ist. Und dann natürlich auch, wie fährt sich's im Regen? Weil ich weiß, wir beide sind katastrophal im Regen im Game. Und also, ich stelle es mir echt nur schwer vor.
Abgefahrener Reifen ist für einen Fahrer, er fühlt sich einfach komisch an. Ist so langsam einfach. Ne? Man will die Kurve pushen, aber es geht nicht mehr. Gerade bei uns ist es ja auch so, wir haben eine Runde meistens auf dem neuen Reifen. Und danach, die zweite Runde ist schon eine halbe Sekunde langsamer. Und dann denkt man sich so, alles das, was man aus der ersten Runde mitgenommen hat, will man nochmal umsetzen, aber es geht einfach nicht, weil es geht einfach nicht, der Grip ist nicht da. Und ja, das alles schmiert so, man rutscht über alle vier Reifen dann teilweise am Ende des Rennens und es fühlt sich einfach nicht mehr gut an irgendwie. So dieses Griffige, gerade im Qualifying, man freut sich immer, man weiß, man fährt auf einen neuen Reifen, das Auto macht genau das, was man will. Man lenkt ein, das Auto lenkt ein, ohne irgendwie Gripverlust. Und man muss sagen, die Autos haben viel Grip. Und dann wird es einfach, alles immer weniger sozusagen und kein cooles Gefühl eigentlich.
Ja, und Regen, fühlt sich das so ein bisschen an wie, ich sag jetzt mal, auf Schmierseife zu fahren? Oder ist es wirklich, du fährst in die Kurven und hast wirklich vollstes Vertrauen, dass das Auto greift? Weil so sieht's nicht immer aus. Also.
Ja, ich glaube, an manchen Stellen, zum Beispiel in Spa, wo viele schnellen Kurven sind, muss man so ein bisschen, einfach sagen, Jetzt ziehe ich einfach mal durch. wird schon gehen.
Ja.
Und meistens geht's auch. Die Reifen sind recht weich und haben auch viel Grip. Aber was immer viel, du kannst mit dem F3-Auto ziemlich spät bremsen im Regen. Aber gerade so, du musst natürlich mega aufpassen, combined. Also, wo, wenn du einlenkst in Kurven und gleichzeitig noch ein bisschen auf der Bremse stehst, immer wenig Grip.
Ja, glaube
ich. Da musst du recht langsam fahren oder vorsichtig sein. Und ja, also ist schon auf Schmierseife. Kann man ganz gut vergleichen, ja? Tatsächlich, ja. Aber außer in schnellen Kurven, weil sobald die Aero das Auto wieder runterdrückt, hat es wieder recht viel Grip.
Das ist krass. Aber beim Formel-3-Auto an sich ist ja noch, jetzt mal im Vergleich zum Formel-1-Auto, noch gar nicht so viel komplexe Aero an sich. So wie wir es jetzt aus Fansicht immer verstanden haben. Oder ist das irgendwie ein Irrtum?
Ja, ich meine, wirklich komplex ist es nicht. Jeder hat dasselbe Material, mit dem man rumspielen kann. Ist natürlich so ein bisschen Teamsache, wie man es am Ende haben will. Aber man kann die Aero schon sehr gut nutzen. Also, es macht schon einen Unterschied, ob du 10 km/h langsamer oder schneller durchfährst. Und teilweise ist es so, die 10 km/h weniger fühlen sich mehr am Limit an als mehr, weil du die Aero weniger nutzt. Und ja, wenn du wirklich da rankommst, dass du die Aero perfekt nutzt, hat das Auto auch Grip und macht eigentlich viel mit. Weil wir auch relativ viel Aero schon haben in der F3. Man sieht es ja auch, die Kurvengeschwindigkeiten im Vergleich zur F2 sind sogar höher teilweise. Ja. Eigentlich sogar fast in allen Kurven. Gerade langsam und schnell, langsam und Medium-Speed-Kurven sind wir einfach schneller, weil wir kleiner und leichter sind und dazu eben auch noch gut Aero haben. Und ja, man muss schon die Aero auch wirklich nutzen. Also es macht schon einen großen Unterschied, da auch die richtige Einstellung zu haben.
Ja, aber ihr könnt jetzt an der Aero nicht ewig viel noch verändern. Also wie gesagt, ich bin Laie, sage ich jetzt mal in dem Gebiet.
Ja,
ihr könnt Frontwing wahrscheinlich,
genau,
Höhen verstellen, Rearwing vermutlich auch.
Genau, eigentlich die klassischen Sachen. Hm. Frontflügel, Winkel, Heckflügelwinkel.
Ja.
In Monza sieht es immer ganz lustig aus. Auf allen anderen Strecken ist das DRS, wenn das offen ist, immer recht weit offen. Und außer in Monza, da ist es irgendwie nur so groß. weil der quasi hinten einfach nur drauf liegt, der Flügel.
Ja.
Und ja, wenig Anpressdruck generiert. Und was natürlich auch wieder zeigt, dass die Aero viel ausmacht, ist eigentlich, dass wir ja über nicht mal ein Grad teilweise sprechen an Veränderungen und auf einmal hat man viel mehr Grip auf der Vorderachse oder so. Also die Aero ist schon sehr komplex und vor allem viel Feintuning.
Das heißt sozusagen, mit meiner 4 in Physik damals lasse ich es lieber bleiben als Aero-Ingenieur im Formelsport. Genau, gut.
So, aber da du es ja in auch schwierigen Bedingungen immer wieder gezeigt hast, du kannst es, du bist auch so schnell, das hast du ja über die letzten Jahre immer wieder gezeigt. Ist dann irgendwann Red Bull auf dich zugekommen, hat gesagt, ey, hast du nicht Lust, zu uns zu kommen, sei jetzt mal. Wie ist da der Kontakt entstanden zu so einem Team und hast du dich da auch schon geehrt gefühlt, weil Red Bull ist ja, seit sie in der Formel 1 sind, eigentlich immer sehr, sehr weit oben dabei.
Klar, also dadurch, dass ich auch immer Vettel-Fan war.
Same.
und damit groß geworden bin. Ich weiß, ich habe meine ersten Formel 1 geguckt, als Vettel in seiner Prime war.
Oh, da war ich noch nicht.
da war ich zu spät. Und dann, ja, irgendwie insgeheim fand ich es schon immer mega cool und dachte mir, ja, wenn, dann wäre es natürlich irgendwie cool, wenn das mit Red Bull klappt. Und ja, im Prinzip waren wir schon am Überlegen nach der Freka-Saison, wie geht's weiter, weil wir auch einfach nicht das Budget haben, 4 Formel 3 zu machen, von unserer Seite aus, ohne ein Junior-Team im Hintergrund. Und ja, waren im Prinzip schon in der Planung und am Umschauen, was es für Optionen gibt. Weil es einfach zu dem Zeitpunkt nicht so einfach aussah und dann relativ, obwohl die Saison ja eigentlich nicht schlecht war und ganz gut lief. Und dann vor den, ich glaube, 2 oder 3 Wochen vor den offiziellen F3-Tests, ja, kam dann ein Anruf, dass wir einen Termin in Graz haben, zusammen mit Dr. Marco, also ich und mein Vater. Und ja, ich glaube, wir beide, ich und mein Vater, waren vor einem Gespräch noch nie so aufgeregt irgendwie. Ja, und dann ja, wurde ich ins Junior-Team aufgenommen. Und dadurch wurde mir eben auch ermöglicht, den nächsten Schritt zu machen in die FIA Formel 3.
Ja.
Und ja, also es war schon mega so ein Moment. Also ja, man hat sich natürlich erstmal mega gefreut über die Unterstützung und auch überhaupt, dass der Weg weitergehen kann. Und vor allem, wenn ich jetzt drauf schauen würde und mir denke, was alles dazugekommen ist, also an Unterstützung, dann ist es Wahnsinn,
ja,
was das ausmacht, so einen Support zu haben.
Ja, glaube ich. Wie läuft das genau ab? Also im Fußball sagt man ja immer Scouting. Ist das bei euch genauso, dass im Endeffekt
ja,
bestimmte Leute sich euch angucken, eure Leistungen und dann sagen, ey, der könnte zu uns passen?
Ja, denke ich schon. Okay. Also es sind weniger Leute, es sind jetzt nicht viele Scouts bei Red Bull, die da sich umschauen.
Gut, ist ja auch eine, ich sag jetzt mal, kleinere
ja, genau.
Gruppe an Leuten, die dann tatsächlich in die Auswahl kommt.
Man sucht ja auch nur wenige Fahrer eigentlich, die ins Junior-Team kommen. Und da gibt es natürlich jemand, der sich darum kümmert und so ein bisschen schaut. Ganz viel macht Dr. Marco auch selber. Also schaut auch wirklich selber nach den Fahrern und informiert sich da und guckt auch die ganzen Rennen eigentlich in der Regel immer an. Und ja, von daher kam der Call dann auch von ihm sozusagen, mich da zu unterstützen.
Stelle ich mir richtig geil vor, gerade in dem Moment, so wenn der Anruf so reinkommt. Nur mal für unser Verständnis. Eine Frage, die mir, glaube ich, vor diesem Interview jetzt mit am meisten im Kopf geblieben ist. Man hat es zum Beispiel bei Sophia Flörsch immer wieder gehört. Ich hatte mir mal ihre Doku reingezogen gehabt. Fand ich sehr interessant. Mhm. Bei ihr ja ein großes Problem, was auch so gehighlightet wurde, sind die Kosten. Die Kosten von einer Formel-3-Saison. Also man weiß ja, wie viel Formel-1-Teams kosten. Sind wir im dreistelligen Millionenbereich und höher. Wie teuer ist so eine Saison Formel 3? Also was kostet es quasi, einfach mal eine Saison Formel 3 zu fahren?
Es ist sehr abhängig vom Fahrer und vom Paket. Es ist trotzdem, dass alle dasselbe Material haben, ist es einfach so, dass es Top-Teams gibt, wie in der Formel 1. So drei Top-Teams, würde ich sagen, die immer vorne mit dabei sind. Dann Mittelfeld-Teams, die auch stark sind und natürlich auch einfach schwächere Teams. Und von daher ist der Preis auch so ein bisschen abhängig, in welchem Team man fährt und wie sehr das Team den Fahrer auch möchte, weil es dann natürlich schon auch Spielraum gibt. Aber generell, die Preisspanne ist sehr offen, aber eine Formel-3-Saison liegt in der Regel zwischen 1,3 und teilweise mittlerweile über 2 Millionen.
Boah. Das ist ein bisschen Handgeld. Das ist schon ordentlich. Na gut. Und deshalb, weil in ihrer Doku war es nämlich damals so, sie hatte gesagt, sie ist immer von Treffen, Sponsorentreffen zum nächsten Sponsorentreffen gegangen, um einfach Geld zusammenzukriegen. Deshalb war diese Frage bei mir einfach im Kopf, wie teuer ist es so am Ende wirklich?
Also ja,
das ist schon eine ordentliche Nummer. Also dafür,
wie
dass
gesagt,
es in Anführungszeichen nur Formel 3 ist. Ne?
Ja, und da kommt danach auch noch Formel 2. Das darf man halt auch nicht vergessen. Und wenn man das halt, man muss es immer auch so sehen, pro Saison macht man das. Und ohne irgendwie Unterstützung von einem Junior-Team hätten wir überhaupt gar keine Chance, Formel 3 zu machen als normale Familie.
Ja.
Natürlich habe ich auch noch andere Sponsoren, ohne die es auch nicht gehen würde. Aber es ist einfach so, dass eben dann natürlich der Großteil von Red Bull unterstützt wird, was mir ermöglicht, eben F3 überhaupt zu fahren.
Jetzt ist Red Bull natürlich auch eine Riesenchance. Man hat in der Formel 1 dann sehr weit gedacht, wahrscheinlich die meisten Sitze dann noch mit den Racing Bulls 4 Sitze. Man ist auch bekannt bei Red Bull dafür, einfach jungen Talenten immer mal wieder eine Chance zu geben. Aber man ist auch natürlich immer mal wieder dafür aufgefallen, Stichwort Pierre Gasly, Stichwort Albon, junge Talente, wenn sie jetzt nicht sofort liefern, dann zögert man nicht zu sagen, ey, das reicht hier nicht. Siehst du das eher als Chance, dass junge Fahrer dann eher eine Chance bekommen beim F1-Team? Oder denkst du, wenn ich da jetzt nicht direkt liefer, könnte meine Karriere auch in der Formel 1 sehr, sehr kurz sein?
Ich glaube, Motorsport ist so ein Geschäft, was sehr schnelllebig ist. Von daher ist wichtig, immer präsent zu sein und immer einen guten Job abzuliefern. Und von daher mit Sicherheit, wenn sich die Tür irgendwann öffnet und ich Formel 1 fahren kann und da natürlich meine Leistung nicht zeigen kann, dann ist man natürlich schnell wieder raus. Auf der anderen Seite Es ist auch noch ein langer Weg dahin, wo ich auch erstmal natürlich zeigen muss, dass ich ready bin. Ich denke, dadurch, dass man eben 4 Cockpits hat, ist die Chance auch groß, dass sich da auch mal was verändern kann und sich vielleicht dann auch mal, wie bei Liam Lawson zum Beispiel, sich eine Tür frühzeitig öffnen kann oder zu einem Punkt, wo man es nicht unbedingt erwartet, wie bei Colapinto zum Beispiel. Und ich glaube, sowas ist einfach unfassbar spannend für die jungen Fahrer. Und ich denke aber, dass gerade die jungen Fahrer gut klarkommen, wie man ja auch sieht. Aber von daher jedes Jahr Leistung zeigen, ob Formel 3, Formel 4, Formel 2, Formel 1, überall eigentlich dasselbe Prinzip.
Ja, jetzt haben wir ja über Red Bull-Familie, sage ich mal, gesprochen und das ganze System. Jetzt würde es mich mal noch so ein bisschen interessieren. Ich meine, du bist ja jetzt hier mit uns im Interview. Wie sieht der Alltag so aus? Also ich stelle es mir in der Formel 3 schon recht stressig vor. So auch der Alltag mit den Medien, Interviews wie jetzt in dem Fall hier gerade. Ich stelle es mir recht stressig vor. Wahrscheinlich noch nicht so stressig, wie es dann in der Formel 1 irgendwann mal sein wird.
Nee, ich glaube noch bei weitem nicht so.
Aber du hast wahrscheinlich schon ordentlich viel zu tun, ne?
Ja, also tatsächlich auch jetzt über Red Bull sind auch noch so ein paar coole Events irgendwie geplant, die natürlich ja eher auch einfach Spaßfaktor sind und aber nichtsdestotrotz auch einfach wichtig sind. Man lernt auch viele interessante Leute natürlich kennen. Ansonsten sind natürlich auch so ein paar Mediensachen, die anstehen. Mal sehen. Zum Beispiel habe ich ja auch in der Vergangenheit schon bei Sky öfter kommentiert und mal schauen, ob sich da vielleicht auch irgendwie die Möglichkeit nochmal ergibt, vielleicht die F2 oder so zu kommentieren. Das sind alles Dinge, die mir auch irgendwie nebenbei Spaß machen. Und ansonsten helfe ich tatsächlich aus in der Autowerkstatt.
Ja?
Ja.
Sehr geil.
Und bin da eigentlich fast jeden Tag und helfe da so ein bisschen mit. Ist eigentlich ganz cool sogar, ja? Weil man was lernen kann über Autos.
So die Technik auch so an sich, ne?
Ja, vor allem so Kleinigkeiten, die einem im Auto dann noch weiterhelfen, wo man vielleicht noch ein bisschen besser versteht, was der Ingenieur gerade macht.
Ja. Was würdest du sagen, so Lieblingsauto jetzt abgesehen von der Strecke? So Lieblingsmarke, gibt's da was?
Ja, die alten Porsche gefallen mir sehr gut.
Same. Bin ich auch großer Fan von. Sehr interessant. Sehr, sehr cool. Danke.
Ja, definitiv. Das ist bestimmt auch immer wieder kräftezehrend. Auch Werkstatt macht bestimmt auch Spaß. Aber sicherlich gibt es auch Tage, wo du denkst, muss jetzt nicht unbedingt sein. Oder genauso mit den Medien. Das ist ja kräftezehrend. Dann kommt natürlich auch noch das Training immer dazu. Also wie groß sind da die Anstrengungen von Medienterminen zu dann Autowerkstatt, zu Training? Also die Anstrengungen stelle ich mir auch schon sehr, sehr groß vor.
Also gerade in der Saison ist es schon teilweise anstrengend. Nach dem Tripleheader haben wir dann vielleicht ein Wochenende Pause und dann geht's direkt weiter. Wobei ich glaube, ich kann mich da noch nicht so beschweren wie die Formel-1-Fahrer zum Beispiel, wo extrem viel ja los ist. Aber von daher gibt es natürlich einfach auch viele Dinge, die mir Spaß machen. Zum Beispiel eigentlich hat mir es sogar auch immer gut gefallen. Medienarbeit hat mir eigentlich immer Spaß gemacht und gehört natürlich auch ab einem gewissen Punkt dazu. Und gerade das mit dem Training, wenn man unterwegs ist, ist natürlich manchmal nicht einfach, weil man nicht überall die Möglichkeit hat, perfekt aufgestellt zu sein, was Fitnessstudio oder whatever sowas angeht. Aber von daher ist es gerade wichtig, jetzt in der Winterpause fit zu bleiben, seine Gruppe hier in Hamburg zu haben, mit denen man trainiert und sich vorbereitet, weil die Saison eigentlich ja, die Saison hört auf, aber die nächste steht irgendwann dann vor der Tür und man hat nie Zeit eigentlich mal richtig Pause zu machen. Von daher ist auch immer ganz gut, was zu tun, aber ich würde schon sagen, dass es im Moment nicht allzu stressig ist und grundsätzlich dann recht ruhig.
Okay. Lewis Hamilton hat ja, glaube ich, mal gesagt, dass er über die Off-Time zugenommen hatte und erst dann auch tatsächlich direkt so ein bisschen bei der Performance dann gemerkt hatte, weil es halt wieder mehr Gewicht ist, was er dann dabei hatte. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen sehr extrem, wahrscheinlich das Beispiel, oder sehr speziell. Ja,
ich glaube, vielleicht wird auch immer ein bisschen was überspitzt, aber ob man nun ein Kilo mehr oder weniger hat, merkt man selber nicht im Auto,
ja,
aber mit Sicherheit an der Performance. Also man merkt ein Kilo an der Performance, das ist schon Zeit, aber du merkst jetzt nicht beim Fahren, woran du 200stel verlierst.
Ja.
Durch einen Fehler, ja, aber jetzt nicht durchs Gewicht.
Ja.
Aber er hat recht, also Gewicht macht einiges aus.
Ja, glaube ich. Okay, eine Sache noch, die G-Kräfte. Das ist, glaube ich, so ein Thema, was die meisten Fans auch wirklich einfach interessiert. Wie muss man sich das vorstellen? Also, ich habe da mal so ein Video gesehen gehabt, wo ein normale Person auf eine Formel-1-Bremse getreten hat und ein F1-Fahrer. F1-Fahrer hat die richtig durchgetreten bekommen.
Ja.
Der normale Typ hat die, glaube ich, auf 20-30%, wenn überhaupt, bekommen. Die ist sehr hart, die Bremse auch. Und dann die G-Kräfte noch dazu, ist wahrscheinlich körperlich nicht ganz so entspannt, sage ich erstmal, ne?
Also Bremse ist so, braucht man viel Kraft.
Ja.
Also und vor allem ist es so ein komplexes Thema. Eigentlich kann man sagen, du bist schnell, wenn du weißt, wie man richtig bremst. Hört sich eigentlich komisch an, wenn man immer sagt, wer früher bremst, verliert oder sowas. Aber der richtig bremsen kann, ist schnell. Und erstmal braucht man natürlich Kraft. Also wir haben zum Beispiel in unsere Bremse müssen wir mit weit über 100 Kilo reindrücken, ungefähr 140, teilweise 150 Kilo.
Mhm.
Und bei der Formel 1 ist es ein bisschen mehr nochmal, aber gar nicht so anders. Aber die haben natürlich durch die Carbonbremsen nochmal eine bessere Verzögerung als wir. Aber die G-Kräfte auf der Bremse sind natürlich schon sehr hoch. Auf der anderen Seite, gerade in schnellen Kurven, die relativ lang gezogen sind, kann man eigentlich sagen, Puren zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Es ist so am Anfang viel und dann hört es aber irgendwie nicht auf. Und das ist natürlich für Nacken so das Schwierige. Und ich glaube, so die Art von G-Kräften kann man so schwierig irgendwie jemandem zeigen.
Muss man erleben wahrscheinlich, ne?
Ja, weil im Auto hat man zwar auch G-Kräfte, aber es ist halt irgendwie nicht mal die Hälfte gefühlt, weil man auch einfach nicht den Grip hat. Und wird natürlich auch viel unterschätzt, wie anstrengend das eigentlich ist, gerade für Nacken, sogar schon in der F3.
Ja. Ja, was ich bei der Formel 1 immer so unfassbar finde, ist, wie schnell die durch die Kurven fahren. Ihr fahrt ja noch ein bisschen langsamer durch die Kurven. Fange ich wieder an, mit Videos umherzuwerfen. Es gab dieses eine Video, wo die auch so eine Schiene um den Nacken gemacht haben und dann einfach mal dran gezogen haben. Ist ja auch dieses Nackentraining.
So funktioniert es bei uns auch.
Und das haben sie mal bei einem normalen Typen gemacht und dran gezogen und der ist einfach komplett weggeknickt dann auf einmal.
Ja, ist halt so komplex, weil eigentlich braucht man es ja auch. Also normale Leute, oder wenn man jetzt kein Rennfahrer ist, oder eigentlich im Alltag braucht man es ja nicht. Nicht wirklich. Und von daher ist es auch für viele so unverständlich und machen sich da gar nicht so Gedanken. Aber die G-Kräfte und der Helm wiegt natürlich auch ein bisschen was. Ist zwar leicht, aber trotzdem merkt man das.
Ja.
Von daher ist das Nackentraining, gerade auch in Hinsicht Formel 1 oder je höher man kommt, immer wichtiger. Und es ist tatsächlich so, dass die Formel-1-Autos durch die Servolenkung einfacher zu lenken sind als die F3-Autos zum Beispiel, aber die G-Kräfte viel höher sind, deswegen man Nackentraining mehr trainieren muss.
Krass. Du hast einen Helm mitgebracht,
genau,
wie ich sehe. Mir wurde gesagt, das ist die Monaco-Variante vom Helm.
Genau, den bin ich in Monaco gefahren.
Genau. Das vorne, diese Tear-Off-Strips, ne?
Ja.
Wie viele habt ihr da so pro Rennen drauf? Also, weil ich meine, du kannst dir mal ins Bild holen, den Helm.
Genau.
Wie viel habt ihr da drauf? Weil ich meine jetzt zum Beispiel, bei manchen Strecken werdet ihr sicherlich mehr brauchen. Und ihr habt doch auch andere Visiere.
Ja, das Maximum. Visiere. Hier sind jetzt eins. Hier sind noch 8 drauf. Und 9 ist das Maximum.
Ja.
Monaco, kein Kiesbett, wenig Dreck.
Ja.
Von daher musste ich nicht viel abreißen. Aber auf manchen, gerade im Hochsommer dann, auf vielen Highspeed-Strecken brauchen wir wirklich irgendwie 4, 5 Tear-Offs, weil alles zu ist oder nach dem Start, eigentlich nach der ersten Runde oder nach den ersten 3 Kurven kann man schon mal eins automatisch wegreißen, weil relativ viel Öl von den Autos auf dem Visier landet und verschmiert. Ist immer so ein bisschen was rauskommt. Und von daher kann man das immer dann direkt wegreißen. Aber wir haben ja einen sehr guten Service bei Schubert, weswegen nach jeder Session eigentlich immer wieder neue Tee-Offs da sind. Also.
Ja, das ist krass. Also, genau. Mein Gedanke war tatsächlich auch so, dass die Tee-Offs vielleicht durch Insekten sehr schnell weg sind, dann sage ich mal, wenn ja, jetzt zum Beispiel bei Silverstone, wenn ich daran denke, ist eine festgebaute Strecke, wäre jetzt mein Gedanke gewesen, dass du noch irgendwie Insekten hast, die da teilweise gegenklatschen, aber vielleicht bin ich auch zu biased. Ja,
doch auch. Ja? Ich kann mich noch erinnern an einen Test 2020, muss es gewesen sein, in Hockenheim. Das war auch irgendwie im Hochsommer bei, keine Ahnung, 35 Grad. Und ich glaube, da hätte man jede Runde eins wegreißen können, weil so viele Insekten irgendwie an dem Tag anscheinend unterwegs waren. Das war Wahnsinn.
Ja. Habt ihr für Regen dann nochmal ein anderes Visier, dass man besser sieht?
Genau, das ist jetzt ein recht dunkles Visier. Ich glaube, es ist so das Dunkelste, was es gibt. Es gibt natürlich viele verschiedene Farben.
Ja.
Aber dann gibt es eins, was so Light Blue heißt das. Das ist blau gefärbt, aber ist relativ klar. Und dann gibt es natürlich noch ganz clear, wo man wie eine Glasscheibe, also wo man ganz normal durchgucken kann. Die sind alle von innen beschichtet, dass sie nicht beschlagen. Genau, also es gibt schon viele verschiedene Visiere, gerade auch fürs Nachtfahren in der Nacht. Gibt es auch verschiedene Visiere, die dann andere Tönung haben, damit es ein bisschen aufhält oder so. Und das sind auch so Kleinigkeiten, die eigentlich keiner mitkriegt. Was ganz cool ist, dass wir uns da vor den Sessions auch voll drüber Gedanken machen. So, gerade in Spa, wo es so ein bisschen Mischbedingungen waren, welches Visier fährt man jetzt? Und dann, wenn die Sonne doch rauskommt, dann wird es zu hell und so. Also man.
Hast du auch schon so den Moment, wo du die Entscheidung bereut hast, ein Visier zu nehmen und nicht das andere?
Klar. Ja. Also hat man ab und zu, dass man dann, was Visiere angeht, vielleicht nicht die ganz richtige Entscheidung trifft. Zum Beispiel einmal in Imola hat es während des Rennens richtig angefangen zu schütten und vorher sah es noch nicht so aus. Am Anfang hatten, glaube ich, alle, die ein getöntes Visier hatten, einen Vorteil.
Ja.
Aber am Ende konnte man halt nichts mehr sehen im Regen.
Ja.
Und das ist natürlich dann irgendwie nicht ideal. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass man mit den, es gibt auch noch 50% getönt, dass man mit denen nicht so viel falsch macht, wenn es Mischbedingungen sind. Weil wenn es anfängt zu regnen, sieht man ein bisschen was. Sieht man noch genug. Aber, und wenn es trocken ist und die Sonne auf den nassen Asphalt scheint, dann spiegelt das ja immer so. Dann sieht man eigentlich auch noch ganz gut. Aber es ist halt auch so ein Punkt, wo man sich Gedanken drüber macht und so, sowas kriegt man halt gar nicht mit. Man denkt, man schraubt da halt irgendwas rauf und guckt da halt durch, aber ist auch wichtig.
Ja. Und beim Regen, also man, vor allem jetzt gerade, glaube in Interlagos hat man gesehen, dass Spray ja katastrophal sein kann.
Ja.
Ocon ist ja teilweise 2,5 Sekunden schneller pro Runde als Verstappen dann gefahren, weil er eben nicht im Spray war. Wie ist das? Also fährst du da wirklich gefühlt blind? Weil so sieht's immer aus. Also man hat ja die blinkenden Lichter hinten noch dran, ne?
Die sieht man eigentlich auch überhaupt nicht.
Oh, okay.
Also wirklich gar nicht. Also zum Beispiel, also die blinkenden Lichter sind halt dann gut, wenn man ein bisschen Wasser auf der Strecke hat, bisschen Spray, dann sieht man's. Aber so in Interlagos zum Beispiel, du siehst gar nicht. Also wirklich nicht.
Aber woran erkennst du dann deinen Breaking Point? Also woran machst du das fest?
Man guckt gar nicht nach vorne, sondern eigentlich nur an die Seite und sucht die ganzen Schilder, die dann da sind.
Ach du Scheiße.
Und bremst dann bei 150 Meter auf gut Glück.
Ach du Scheiße. Also das ist ja komplett verrückt. Also vor allem, wenn ich mir dann vorstelle, dass wir zum Beispiel einen Verstappen gesehen haben in diesem Spray, der dann noch versucht hat zu überholen.
Ja.
Also wie man.
Wenn du Erster, Zweiter oder Dritter bist, kannst du noch versuchen, aus dem Spray rauszufahren, aber alles dahinter ist hoffnungslos. Da siehst du wirklich. Also es ist wirklich so schlimm, wie man es auch im Fernseher sieht.
Ja.
Man sieht als Fahrer gar nichts.
Ach du Scheiße. Oh Gott, Alter. Da würde mir das Herz aber sowas von in die Hose rutschen, ey. Das ist verrückt. Jetzt mal, gerade, wo wir gerade so über das Überholen auch im Regen oder das Spray an sich geredet haben. Wie ist es so, vor allem wenn du das Auto dann verlierst? Also rutscht dir das Herz so richtig in die Hose in dem Moment? Weil ich stelle mir das unfassbar gruselig vor. Weißt du, du fährst so mit 220, 30 km/h, auf einmal fliegt dir das Auto weg. Da musst du doch auch denken, ach du Scheiße.
Ja, also wenn du das Auto verlierst, gerade auf dem Curb ist immer wenig Grip. Und wenn du im Rennen bist und du hast jemanden direkt hinter dir im Rückspiegel und du weißt genau, du darfst keinen einzigen Fehler machen, um davor zu bleiben. Und es ist natürlich im Regen immer sehr reifendruckabhängig. Und wenn du dann doch mal zu viel willst und auf einmal merkst du, auf dem Curb geht dir das Auto weg, dann bist du halt wirklich Passagier, wie man so klassisch sagt.
Ja.
Man versucht irgendwie noch irgendeinen Move zu machen, um aus der Situation rauszukommen, aber manchmal geht's halt nicht und dann ja, Hände weg vom Lenkrad und warten, bis man einschlägt.
Weil so ist es doch auch bei Ricardo damals in Niederlande gewesen, ne? Er hat seine Hände nicht rechtzeitig vom Lenkrad wegbekommen, genau. Und deshalb hat er sich das gebrochen.
Ja.
Weil sobald du einschlägst, fängt das Lenkrad an auszuschlagen, sage ich mal. Ja,
genau.
Und mit einem Speed, der wahrscheinlich, naja.
Ja, also ich glaube, in der Formel 1 sieht man es ja viel, dass sie das Lenkrad nicht loslassen.
Ja.
Was ja auch immer von Sascha und Ralf angesprochen wird. Oder Timo.
Ja.
aber ich glaube, durch die Servolenkung ist es teilweise so, dass ein bisschen was von der Kraft abgefangen wird, weil wenn man sich teilweise die Einschläge anguckt und die halten das Lenkrad fest und haben Glück, dass nichts passiert, dann denke ich, dass es hauptsächlich daran liegt. Aber meistens, wenn die Aufhängung nicht komplett abreißt, dann ist es so, dass das Lenkrad eben umschlägt. Aber wenn die Aufhängung eh direkt weg ist, dann kann man es vielleicht noch festhalten. Aber ich muss sagen, es ist fast so ein Reflex eigentlich, das Lenkrad loszulassen, wenn man eh weiß, na gut, jetzt geht's halt irgendwie in die Wand.
Ja. Wie gesagt, ich stelle mir das richtig gruselig vor. Aber gehen wir mal weiter im Text, wa?
Was ich mich immer frage, über die körperliche Anstrengung haben wir ja schon geredet. Aber es gibt ja auch noch die emotionale Anstrengung. Ich kann mir vorstellen, Monza war natürlich ein Erlebnis, was dich wahrscheinlich positiv ergriffen hat. Aber vielleicht auch 2021, wenn wir über die Formel 4 reden, wo du dann in beiden Serien Zweiter wurdest und beide Male den Titel nicht erreichen konntest, ist das vielleicht dann eine negative Erfahrung, an der du auch wachsen konntest?
Klar. Ich meine, man lernt natürlich immer am meisten von Niederlagen. Von daher muss man einfach schauen, was man falsch gemacht hat in dem Jahr. Zu 2021 muss man natürlich auch sagen, in der italienischen Formel 4 bin ich nur 5 von 7 Rennwochenenden mitgefahren.
Ja.
Und war ja generell so ein bisschen controversial in dem Jahr, was so ein paar Motorensachen von den Gegnern anging. Aber klar sind die Niederlagen immer das, wo man draus lernen muss. Aber eigentlich konnte ich damit immer ganz gut umgehen und ja, viel mitnehmen.
Ist das vielleicht auch ein Punkt, das war ja am Ende nur Olli Berman, dem du dich geschlagen geben musstest. Der fährt dann nächstes Jahr Formel 1. Ist das ein Punkt, wo du sagst, ah, ich war nur schlechter, sage ich mal in Anführungszeichen, als er, musste mich nur ihm geschlagen geben. Er ist jetzt Formel 1, vielleicht ist der Weg für mich auch gar nicht mehr so weit.
Ja, mit Sicherheit, glaube ich, zeigt das auch die Stärke von mir in gewisser Weise. Weil ich der Einzige war, der ihn in der Formel 4-Zeit wirklich challengen konnte. Und in Deutschland war es ja auch recht knapp bis zum letzten Rennen eigentlich. Und von daher gibt mir das natürlich auch in gewisser Weise Confidence, dass ich sagen kann, dass ich auf dem Niveau vielleicht irgendwann auch mitmischen kann. Also von daher ist es eher ein Ansporn, dass ich sage, hoffentlich bin ich da auch in 2 Jahren.
Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So muss das. Die Mentalität gefällt mir. Jetzt bist du ja im Formelsport aktiv, F3. Gibt es noch Interesse an anderen Rennserien, WEC, IndyCar oder sonst was? Also ist dir auch schon mal der Gedanke gekommen, ey, vielleicht doch mal irgendwas anderes? Oder bist du wirklich einfach nur so, ich bleib einfach primär bei F1 oder der Formelsport so grundsätzlich?
Also fokusmäßig ist natürlich Formel 1 das Ziel. Aber eigentlich gucke ich fast alles.
Ja.
Vor allem so Sachen IndyCar. Das Racing da drüben ist auch sehr cool.
Ja.
Und irgendwie, wenn man, glaube ich, den Weg oder wenn man richtiger Motorsportler ist, dann guckt man das andere auch einfach, weil man da Bock drauf hat oder weil es einem Spaß macht, halt zuzugucken. Und klar, interessiere ich mich eigentlich für auch gerade für die anderen Formelserien, weil man dann noch so ein bisschen mehr verbunden ist. Aber klar verfolgt man auch die DTM oder zum Beispiel 24 Stunden Nürburgring.
Ja.
So die klassischen Rennen halt, Le Mans.
Ja.
Genau, also ja, als Fan würde ich sagen, bin ich da eigentlich überall ganz gut dabei und gucke eigentlich alles.
Ja, Le Mans habe ich auch verfolgt dieses Jahr. Ich war sogar mit einem Kumpel bei der DTM am Lausitzring. und fand es auch echt geil. Das ganze Wochenende waren das ganze Wochenende über da. Da habe ich mir so vorgenommen gehabt, okay, jetzt gucke ich die gesamte DTM-Saison weiter. Ich habe seitdem nicht einmal weiter geguckt. Also ich habe es mir vorgenommen, aber ich habe es nicht weiter durchziehen können. Irgendwie bei mir ist, glaube ich, der Fokus mehr Formelsport. Kommen wir noch mal auf ein Thema zu sprechen, was, glaube ich, in Deutschland teilweise recht kontrovers gesehen wird. Formel E. Was denkst du drüber?
Ja, ich glaube, ich weiß nicht warum, ehrlich gesagt, aber viele, auch im Motorsport, teilweise bei vielen wird es noch nicht ganz so ernst genommen. Ich saß ja schon zweimal im Auto, dreimal sogar. Und ich muss sagen, dass das ist ein Rennauto, wie jedes andere. Das Einzige, was man natürlich sagen kann, was fehlt, ist so die Soundkulisse natürlich.
Ich glaube, darüber beschweren sich auch mit den meisten teilweise. Das ist einfach komisch klingt für viele, glaube ich.
Ja, ist halt ungewohnt. Auch als Fahrer muss man sich voll dran gewöhnen.
Ja.
Auf einmal hat man voll die lauten Windgeräusche anstatt Motorengeräusche. Aber das Auto selber ist extrem komplex. Was man einstellen muss, worauf man achten muss, ist fast wie in der Formel 1.
Ja.
Auch die ganzen Funktionen am Lenkrad. Und man wird schon sehr durchgeguidet von den Ingenieuren. Und auch das Team dahinter ist ziemlich groß. Und damit ans Limit zu gehen, ist auch cool, weil es ganz anders ist als jedes andere Formelauto. Ich meine, es hat Traktionskontrolle, ABS, all solche Dinge, die es normalerweise im Formelsport gar nicht gibt. Und eine Sache, die die Formel E natürlich auch noch interessant macht, die Strecken.
Ja.
Viele Stadtkurse, was für die Fahrer mal cool ist. Weil das nochmal so, gerade auf den Stadtkursen, wenn man dann so nah an die Wand oder vielleicht sogar die Wand berührt auf einer guten Runde, das ist so Limit pur irgendwie. Es fühlt sich einfach cool an. Und von daher machen die Autos auch auf jeden Fall viel Spaß,
glaube ich. Jetzt hast du gerade schon das Lenkrad angesprochen. Wie ich sehe, wir haben ein Lenkrad hier. Das ist vom Formel-3-Auto, richtig?
Nicht. Das ist einfach ein Simulator-Lenkrad. Aber ich dachte mir, vielleicht zeigt es so ganz gut, wie komplex ein Lenkrad eigentlich sein kann.
Ja.
Und unsere in der Formel 3 sehen gut ein bisschen anders aus. Ja. Aber von den Knöpfen her ist es relativ ähnlich. Also wir haben auch viele Knöpfe am Lenkrad und Funktionen, die wir einstellen können. Man muss sagen, das F3-Lenkrad wird benutzt in der F2 und in der Formel E. Und die F2 hat relativ ähnliche Funktionen wie wir am Lenkrad, aber die Formel E hat nochmal deutlich mehr. Also bei uns sind gar nicht alle Knöpfe voll belegt.
Ja.
Aber wir haben natürlich auch einige Dinge, auf die man achten muss, zum Beispiel Kupplungseinstellungen. Das haben wir hier meistens an den Rädchen bei uns zum Einstellen, um einfach einen guten Start zu machen. Throttle Maps, viele Einstellungsmöglichkeiten, aber man muss sich auch mit dem Lenkrad gut auskennen.
Ja, weil es gab ja mal diese berühmte Frage in der einen Pressekonferenz, wie kompliziert es denn ist, dieses Lenkrad eigentlich zu bedienen. Ist es für dich schwierig, wenn du, jetzt sage ich mal, auf der Geraden wird es wahrscheinlich gehen, wenn du jetzt nicht unbedingt mitten im Fight drinne bist, dann die Sachen einzustellen, wenn du ein bisschen Zeit hast. Aber man sieht ja auch in der Formel 1, dass es teilweise in den Kurven passiert.
Ja.
Oder in wirklich, sage ich jetzt mal, kampfartigen Szenarien.
Also dazu muss man sagen, bei der Formel 1 ist es natürlich schon krass. Ja. Also mehr Technik geht eigentlich gar nicht, was man alles machen kann. Im Prinzip kann man das Auto einmal von rechts nach links drehen, nur am Lenkrad gefühlt.
Ja, ja.
Das ist bei uns natürlich nicht so. Aber wir haben auch so ein paar Kleinigkeiten, auf die wir eben achten müssen während des Rennens.
Was sind so Sachen, die ihr einstellen könnt?
Viel ist Bremsbalance, wo man eigentlich das ganze Rennen das verändert.
Ja.
Auch teilweise von Kurve zu Kurve. Dann haben wir die Throttle Maps, die einem teilweise helfen können bei Reifenabbau. Also was genau das macht, ist relativ unterschiedlich von Strecke zu Strecke. Aber zum Beispiel ist es dann so, in manchen Kurven wird ein bisschen Gas gehalten, automatisch, dass man ein bisschen mehr Stabilität auf der Hinterachse hat oder so. Natürlich die Throttle Maps, die man am Start eben braucht und danach wieder umstellen muss fürs Rennen. Und Virtual Safety Car Einstellungen sind halt auch wichtig, dass man genau weiß, wann es wieder losgeht, damit man eben auch einen guten Restart hat.
Apropos guter Restart, das war ja auch in Imola, wo Olli Goethe gewonnen hatte. Da warst du Dritter.
Ja.
Da war ja auch der Restart, ich glaube, es war ein VSC. war ja, und da ist ja, doch, also es da war, ist ja, es ist, also ist ja Olli vorbei dann sogar noch durch den guten genau. Restart, ne?
Das war, am Ende war es ein, genau, Virtual Safety ja. Car. Davor hatten wir ein Safety Car. Und da war das nämlich so, dass wir dürfen nur so schnell fahren, wie das Delta das sagt, auch unter einem normalen Safety Car. Erst sobald die Meldung kommt, Safety Car in the Slab, dürfen wir unsere eigene Pace vorgeben. Also müssen nicht mehr auf das Delta achten. Und bei uns war es dann, bei mir und Olli war es so, das Safety Car ist schneller gefahren als das Delta, was normalerweise eigentlich auch nicht so ist. Aber es heißt in den Regeln, wir müssen dem Safety Car folgen.
Ja.
Deswegen sind wir, die Top 3, dem Safety Car hinterhergefahren, weil wir dem Safety Car hinterherfahren müssen. Und waren aber schneller als das Delta. Deswegen waren wir auch alle unter Untersuchung nach dem Rennen.
Ja.
Und dann wurde aber keine Strafe gegeben, weil wir eine Regel missachten mussten, um die andere zu befolgen. Also es war so ein bisschen
widersprüchlich,
komisch.
Ne?
Genau. Mhm. Und dann das VSC hat den Rennsieg dann ausgemacht im Endeffekt.
Aber es ist krass. Also ihr kriegt quasi auf dem Display dann wirklich alles angezeigt. Deltas, Rundenzeiten. Es ist wahrscheinlich die ganze Technik.
Genau, also das Display ist ähnlich wie hier, ziemlich in der Mitte. Dann haben wir auch unsere LEDs.
Ja.
Und beim Schalten haben wir auch wie in der Formel 1 das Piepen. Mhm. Also wir schalten nach den Lichtern, aber auch nach dem Piepen auf dem Ohr.
Ach, ihr habt richtig ein Piepen im Ohr.
Genau.
Ich dachte, es wären immer nur die Lichter gewesen. Wusstest du es?
Ich eigentlich nicht, ne.
Also ich dachte,
also wir kriegen, wir haben Piepen auf dem Ohr, dass wir genau am richtigen Punkt schalten. Also sobald wir das Piepen hören, schalten wir.
Ah, krass. Ich dachte immer, das wäre einfach nur so, du guckst, das ist Intuition und dann, aber krass, kriegst sogar noch einen Impuls dazu. Aber wahrscheinlich ist es größtenteils Intuition, oder?
Man verlässt sich schon sehr aufs Piepen.
Ja?
Ja. Also es ist eigentlich krass, weil da ist sozusagen die Reaktionszeit mit reinberechnet. Also man kriegt das Piepen auf dem Ohr und dann, sobald man das Piepen eben hört, schaltet man.
Aber es kommt dann recht häufig pro Runde vor, ne?
Weil die ganze Zeit.
Es sind ja Dauerschifts.
Genau, am Anfang ist es komisch und man denkt sich, das stört doch bestimmt voll.
Ja.
Aber es ist irgendwie so normal, man hört das gar nicht mehr. Also man kriegt gar nicht mehr mit, dass es da ist. Man hört es so im Unterbewusstsein und macht einfach. Also voll interessant, weil viele wissen das auch gar nicht.
Nee, also wie gesagt, also ich wusste es definitiv nicht davor. Ich glaube, das ist wahrscheinlich dann mit eine der meisten Sachen oder eine der Sachen, die die meisten Leute wahrscheinlich nicht kennen.
Ja. Auf jeden Fall. Aber so Restarts nach einem VC, nach einem Safety Car oder mit dem Lenkrad umgehen ist sicherlich auch Übungssache, aber ist natürlich auch eine Qualität. Gibt es verschiedene Qualitäten an dir, wo du sagst, an denen muss ich noch besonders arbeiten, wenn ich noch weiter nach oben möchte? Oder gibt es besondere Schwächen, die du noch ausbessern musst?
Ich denke, wir hatten einen kleinen Durchhänger. Letztes Jahr im Tripleheader. Qualifying ist ein bisschen schwierig gewesen. Gut, mal so, so ein bisschen auch aus verschiedenen Gründen. Vielleicht war auch generell Dinge im Hintergrund, die nicht so optimal gelaufen sind an den Wochenenden. Und das hat uns natürlich viele Punkte gekostet. Von daher muss der Fokus klar nächstes Jahr da sein, immer im Safety Car. Immer im Qualifying einen guten Job zu machen und immer in den Top 12 zu sein.
Ja.
Immer. Um einfach die Chance zu haben, zweimal gute Punkte mitzunehmen. Klar, wenn man nicht in den Top 12 ist, kann man auch mal gute Punkte mitnehmen. Aber es macht einem das Leben halt viel zu schwierig. Und wenn man sich die letzten Jahre mal anguckt, muss man eigentlich pro Wochenende im Durchschnitt 15 Punkte mitnehmen, um am Ende Meister zu werden. Und das ist natürlich muss man natürlich erstmal auch hinkriegen. Hört sich zwar gar nicht so schwierig an, einen Sprintsieg, noch ein paar Punkte irgendwie im Feature-Race oder andersrum. Aber deswegen Qualifying Consistency ist wichtig. Und generell mental das ganze Jahr on point zu sein, ruhig zu sein. Und Safety-Car-Restarts, gerade wenn man nicht vorne ist, sind auch wichtig und auch was woran ich noch arbeiten muss.
Sehr chaotisch, ne?
Genau. Fast wie ein neuer Rennstart. Und da muss ich auf jeden Fall auch weiter dran arbeiten, dass die noch besser werden. Gerade die, wenn ich vorne war, ging es ganz gut, auch in Monza. Ich glaube, das kriege ich hin. Aber wenn man hinten im Feld ist oder mittendrin, dass man da wirklich das noch besser ausnutzt und attackieren kann.
Ja, sehr geil. Auch so bei den Rennstarts. Es sieht ja immer, vor allem gerade, wenn man die F3 anguckt, 30 Fahrer.
Ja.
Im Gegensatz zu den 20. Es ist sehr chaotisch.
Ja.
Wenn du da mittendrin, ich sag jetzt mal so P16 oder so startest, wie blickst du da durch? Also, weil es, also
dieser Überblick, den man haben muss, ist eigentlich krass, weil man guckt gleichzeitig nach vorne, aber man muss auch in den Spiegel gucken.
Und in den Spiegeln sieht man ja nicht ewig viel, oder?
Nö. Also man sieht das Auto, was direkt hinter einem ist.
Ja.
Aber alles, was neben einem passiert, sieht man gar nicht.
Okay.
Und von daher muss man immer so ein bisschen einschätzen am Start. Ja, wie könnte es halt gehen durch die erste Kurve? Mal lässt man ein bisschen mehr Platz, mal ein bisschen weniger. Aber man kann eine Sache immer ganz gut ausnutzen, gerade wenn man recht viel Confidence hat, so generell auf einer Strecke. Gerade so ab Position 6, kann man sagen, ab Position 6 weiter nach hinten, wird immer recht früh gebremst in der ersten Kurve. Und da kann man immer so ein bisschen was gut machen. Ich glaube, in Barcelona hatte ich einen, da war ich im Qualifying auf 16 oder 17.
Mittendrin sozusagen.
Ja, genau mittendrin, ja. Und da konnte ich das auch zum Beispiel richtig gut ausnutzen, weil viele vorsichtig sind und erstmal durchkommen wollen.
Ja.
Und wenn man da, man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Aber ich glaube, da war ich nach der ersten Runde schon irgendwie auf 10 oder auf 11. Und das einfach nur durch spätes Bremsen und Lücke sehen. Und diese Lücke zu finden, ist immer das Wichtigste.
Ja, krass. Also allein, wenn ich diese Spiegel sehe, dann fange ich schon so an zu überlegen, oh Gott, wie soll man da eigentlich drin was erkennen?
Ja, sie sind halt wirklich klein. Im Prinzip so groß wie so ein kleines Fenster.
Oh Mann. Wir haben ja vorhin schon über Monaco gesprochen. Was ist dein grundsätzlicher Standpunkt so zu Stadtkursen? Weil ist ja auch bei den Fans eher so ein Aspekt, der eher negativ betrachtet wird, gerade weil man ja auch oft durch neue Stadtkurse so Traditionsstrecken verliert.
Ja.
Wie stehst du so zu dem Thema?
Ich glaub,
also zum Fahren ganz geil, oder?
Ja, zum Fahren ist es schon cool. Vor allem dieses, wie ich eben gesagt habe, so pur komplett ans Limit gehen, die Wand vielleicht sogar noch berühren oder einfach auf einen Zentimeter dran zu sein, gibt einem so ein krasses Gefühl, was die anderen Strecken eben nicht so haben. Aber Zandvoort zum Beispiel, nehme ich nochmal als Beispiel, weil es irgendwie auch meine Lieblingsstrecke ist. Das Kiesbett ist direkt an der Strecke. Man darf auch keinen einzigen Fehler machen. Und sowas ist für die Fahrer auch cool.
Ja.
Aber
so Höhenunterschied und die Banked-Kurven dann sicherlich auch, ne?
Gerade dieses Banking, so besonders irgendwie. Und die Stadtkurse für die Fahrer sind, glaube ich, cooler als für die Fans zum Zuschauen.
Ja.
Weil auch Monaco, wo wenig passiert für die Fans, für die Fahrer schon cool.
Ja, es ist so das Highlight, es ist so das, was jeder gewinnen will in der Formel 1 oder so in der Karriere. Da kann ich verstehen. Also zum Fahren muss man sagen, wir beide fanden Baku zum Fahren immer im Game auch ganz geil. Also,
ja, Baku ist auch cool, glaube ich.
Ja, es ist, glaube ich, so wirklich dieser einfach zum Zugucken wahrscheinlich tendenziell langweilig oder nicht ganz so spannend und zum Fahren wahrscheinlich dann auf der anderen Seite ganz geil.
Ja, du hast vorhin angesprochen mit Sponsoren, vielleicht nicht immer so leicht oder ohne Red Bull würdest du jetzt nicht so F3 fahren, wie du es jetzt machst. Was ist dann deine Meinung zu Leuten, die vielleicht einfach mehr Geld haben, vielleicht auch einen unfairen Vorteil, die jetzt anders oben sind oder anders in die Formel 1, Formel 2 gekommen ist und du jetzt zum Beispiel so hart dafür arbeiten musst, sagst du das irgendwie unfair? Du siehst es als Ungerechtigkeit oder sagst du, da muss ich halt härter arbeiten, um genau dahin zu kommen, wo die anderen auch sind?
Also ich würde auf jeden Fall schon mal sagen, dass es ein Sport ist,
der vom Geld kontrolliert wird.
Ja, ganz klar. Aber man hat mit Talent eine Chance, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, wirklich fair wird es gerade in den Junior-Kategorien nie sein. Weil, andere Leute haben dann zum Beispiel 60 Testtage und andere 10, bevor sie in die Saison gehen. Und das ist halt schon was dann einfach auch einen Unterschied macht. Wir waren schon immer so, dass wir uns nie viele Testtage leisten konnten und da immer schauen mussten, wie wir es machen können. Und ich eigentlich immer wenig gefahren bin und viel weniger im Auto saß als andere. Und von daher ist das etwas, was natürlich dann auch gesehen wird von Leuten, unter anderem natürlich dann auch von Red Bull. Ja, aber es gibt natürlich auch gute Fahrer, die einfach finanziellen Background haben, ohne irgendwelche Probleme, die das alles durchfinanzieren können. Von daher denkt man sich natürlich schon manchmal, dass es nicht ganz fair ist.
Ja.
Aber im Endeffekt kann man nichts machen, außer das Beste zu geben. Aber hart ist es manchmal auf jeden Fall zu sehen, dass manche mit Geld so weit kommen.
Ja. Wie ist, also gut, jetzt haben wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen über so die Stunde vorm Rennen gesprochen, so auch so übers Qualifying ein bisschen. Wie muss ich mir so ein grundsätzliches Rennwochenende vorstellen? Also man sieht ja oftmals, gerade vor allem bei Formel-1-Fahrern, dass es sehr luxuriös ist, die Anreise. Das ganze Fahrerlager ist ja auch sehr glamorous, sage ich jetzt einfach mal. Wie schaut so ein Rennwochenende? Nehmen wir Bahrain, Season Opener. Wie läuft das bei dir ab? Ihr kommt angereist und dann, wie läuft es ab da weiter?
Genau, wir kommen angereist, dann gehen wir in unser, das meistens ins Teamhotel. Mal besser, mal schlechter. Wenn wir jetzt mal reinnehmen, war es, könnte besser sein.
Krass, bei Bahrain hätte ich gerade so gedacht, so arabischen Staaten, so dass es eher tendenziell
Higher End ist. Also da wird dann auch gespart, so an den Ecken zum Beispiel. Aber alles eigentlich, man muss schon sagen, alle Hotels sind immer sauber und so, aber nie mehr als 3 Sterne.
Ja.
Also es ist so eine ganz, ganz andere Welt als Formel 1, ganz anders. Also wir schlafen ganz normal in irgendwelchen Hotels, teilweise mit den Fans.
Ja.
Trifft man irgendwelche Fans im Hotel. Gut, in Bahrain jetzt nicht unbedingt, aber halt irgendwo anders. Ja, und dann geht's an die Strecke. Alles ist separat von der Formel 1. Man hat eigentlich gar keinen Berührungspunkt mit der Formel 1 am Rennwochenende. Man ist in einem separaten Paddock, komplett anderer Teil. Ich komme durch Red Bull und übers Team dann eben ins Formel 1 Fahrerlager auch rein. Mhm. Aber ja, für andere Fahrer ist es halt gar nicht der Fall. Und also es ist schon sehr, sehr abgetrennt.
Ja.
Und ja, das Wichtige, sobald man an der Strecke ist, geht die Arbeit eigentlich schon los mit den Ingenieuren. Man hat so sein Programm, was immer dasselbe ist. Und dann ist die Hauptvorbereitung ab Donnerstag oder Mittwochnachmittag eigentlich das Qualifying, weil das einfach so unfassbar wichtig ist.
Machst du auch so richtig Trackwalks? Weil zum Beispiel gerade bei Verstappen oder so hat man ja dann gehört, dass er gar keine mehr macht, weil er die Strecken ja alle einfach trainiert im Sim und dann fertig ist. Aber du machst welche?
Ja, machen wir zusammen als Team.
Ja.
Immer dieselbe Truppe.
Okay. Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der ich würde es wahrscheinlich, wenn ich in der Situation wäre, ich würde es auch machen, einfach
definitiv.
So zu akklimatisieren mit der Strecke.
Ja, aber auf der anderen Seite, wenn man Verstappen ist und schon 10 Jahre Formel 1 gefahren ist,
das ist richtig.
Viel verändert sich manchmal wirklich nicht auf den Strecken.
Obwohl man bei Verstappen wahrscheinlich noch zugutehalten muss, der Mann ist. Also vom Talent her ja sowieso sehr begnadet. Ja. Ich weiß noch, Vettel hatte mal gesagt gehabt, der Unterschied zwischen ihnen und Max war ja, dass er sehr viel Arbeit ins Lernen stecken musste und auch ins Üben, und bei Verstappen ist einfach Natur, naturally given war, weißt du, und es einfach da war. Es ist irre. Aber das heißt, am Freitag Trackwalk, dann, oder am Donnerstag schon Trackwalk?
Donnerstag.
Donnerstag und dann Freitag Trainingssession.
Genau, und Quali abends oder nachmittags.
In so einer Trainingssession, was macht ihr da so? Also Quali-Simruns vermute ich mal. Einfach mal testen, wie die Pace ist.
Training ist Horror für uns, weil wir können nichts machen. Wir haben einen Reifensatz, den wir benutzen können. Der hält ungefähr eine Runde.
Oh Gott.
Und teilweise eben auf Strecken, wo man ein Jahr nicht mehr war, Monaco. Man hat im Training eine Runde oder 2 Runden in Monaco, wo der Reifen ganz okay ist. Und man kann natürlich dann nicht nach einem Jahr in der allerersten Runde direkt an die Wand ran oder komplett
nicht voll pushen, ne?
Ja. Mhm. Weil man will ja auch das Auto nicht kaputt machen. Und dann fährt man meistens Longruns. Eigentlich, also das Training bringt uns überhaupt gar nicht.
Okay,
das ist aber krass. Ja, das ist so ein bisschen schade, weil ein Reifensatz würde schon so viel verändern, dann könnte man wirklich Quali-Sim machen. Können wir gar nicht. Also das Training bringt überhaupt nichts. Wir sind die allerersten morgens, die fahren. Wir lernen absolut gar nichts. Ja, meistens dann auch noch die Hälfte der Session rote Flagge. Ja, also es ist für uns ist das Training nichts wert.
Okay, alles klar.
Und also die Strecke verändert sich auch. Auf einmal bist du im Qualifying 3 Sekunden schneller als im Training.
Ja, ja. Aber so einfach zu sagen, man lässt die anderen so die Strecke mal ein bisschen aufbereiten für die ersten paar Minuten und dann fährt man am so, Ende, könnte man auch machen, oder?
Genau, sowas, so ist es meistens auch. Den Gedanken hat dann jeder und fährt und dann fährt jeder in den letzten 10 Minuten raus. Also es reicht wirklich, wenn unser Training eine Viertelstunde ist.
Ja.
Dann fährt jeder wenigstens direkt raus.
Dann kommen wir noch zu ein paar Fragen aus der Community. Wir hatten ja gesagt gehabt, Community kann gerne Fragen stellen. Alle werden es nicht, ein paar sind es geworden. Fangen wir mit der Most Requested Frage an. Ich glaube, wir können es uns wahrscheinlich jetzt schon denken. Wer ist der GOAT?
Für mich persönlich Sebastian Vettel.
Ja. Fühle ich. Viele sagen ja Hamilton, Schumacher, Senna. Was denkst du so über die drei? Also GOAT im Sinne von dir persönlich, Vettel? Oder auch von Leistung, also purer Leistung her?
Gut, wenn man jetzt auf die Zahlen guckt, dann gibt es natürlich andere, die da noch besser performt haben. Irgendwie kann ich mich nicht anfreunden, ihn da irgendwo rauszustreichen.
Fühle ich.
Weil das mein Berührungspunkt mit der Formel 1 war. Vielleicht hätte ich mich gar nicht so begeistert dafür, hätte es ihn nicht gegeben, wer weiß. Von daher würde ich ihn da irgendwie nicht rauslassen. Ich würde Max mit reinnehmen, weil ich glaube, dass er vom Talent her in der ganzen Formel 1-Zeit vielleicht in den Top 3, wenn nicht sogar der beste, der talentierteste Fahrer ist, der in der Formel 1 war oder ist. Und klar, die drei, ein Hamilton, ein Schumacher und ein Senna kann man irgendwie auch nicht rauslassen. Also das wären so meine 5, die ich so in die Hall of Fame als erstes hinstellen würde.
Ich finde zum Beispiel bei Senna oder Schumacher ist für mich persönlich jetzt schwer, das so richtig zu evaluieren, weil es ist nicht meine Zeit. Es ist halt vor meiner Zeit gewesen. Also man hört zwar immer, klar, die Rekorde sind da und alles, aber man hört es zwar, aber man kann es halt nicht zuordnen, wie es zum Beispiel bei einem Vettel oder Hamilton oder einem Verstappen in dem Fall wäre.
Ja, das ist halt der Punkt auch zum Beispiel. Für mich ist es ja schon so, dass ich von Michael Schumacher eigentlich fast nichts mehr mitgekriegt habe, weil ich einfach noch zu jung bin.
Ja.
Und auch von Ayrton Senna ist es so, dass man nur über Dokumentation, über die Historie der Formel 1 halt das weiß, aber gesehen hat man es halt selber nicht, deswegen ist es für mich halt irgendwie immer Sebastian Vettel, mein GOAT ist, weil ich halt damit in die Formel 1 gekommen bin oder das so da reingefunden habe in den Sport.
Ja, ich glaube auch, bei mir, ich war auch immer bei Vettel, weil wir haben so ein Format, das haben wir immer Unleashed genannt. Da hatten die Community so Fragen gestellt. Wir haben das auch mal krank übertrieben. Wir haben irgendwann mal 6,5 Stunden Episoden gemacht, die wir dann in 2 Teile aufgeteilt haben, weil es ging einfach nicht mehr.
Ja.
Es war zu viel. Und da wurden wir auch immer gefragt, wer ist der GOAT, wer ist der GOAT? Und ich weiß noch, Perke hat damals mich immer ausgelacht dafür, dass ich Vettel
gesagt habe. Ausgelacht habe ich dich nie. Also Vettel kann man da ja reinzählen natürlich. Ich war immer Team Schumacher, aber Vettel ist eine komplett valide Antwort. Vettel hat unfassbare Jahre gehabt in der Formel 1. Seine Prime Red Bull war unfassbar. Ja. Deswegen, ich kann jeden verstehen, der sagt, Vettel ist sein GOAT.
Rein von den Zahlen her, wahrscheinlich ist es am aktuellen Stand Hamilton. Aber für mich im Herzen Sebastian.
Ja, finde ich gut.
Ich habe auch zu Perke gesagt, wenn wir mit diesem Podcast irgendwann aufhören sollten, dann passiert das erst, wenn wir entweder Sebastian Vettel im Interview hatten oder Mick Schumacher. Einer von beiden.
Das ist eine große Spanne.
Ist eine große Spanne. Also ich glaube, wir werden den Podcast noch eine Weile haben.
Ja. Ja, aber bleiben wir mal bei aktuellen Fahrern. Stell dir vor, du könntest jetzt in die Formel 1 gehen und dir einen Teamkollegen aussuchen aus dem aktuellen Grid. Wer wäre dein Lieblingsteamkollege?
Max. Ich glaube, bei Max könnte ich am meisten lernen und würde mich mit dem Besten messen. Von daher, ja, auf jeden Fall Max.
Hättest du nicht bei Max theoretisch gesehen diese Angst, dass man diese berühmten 2 Zehntel immer hinter Max wäre?
Wäre ja aber auch cool, wenn man näher rankommt.
Klar, klar, absolut.
Also es gibt so, Angst sowieso nicht. Mhm. natürlich hat man ihren Respekt davor, was er in seiner Karriere bis jetzt schon geleistet hat. Mit Sicherheit ist es unfassbar schwierig, da ranzukommen. Aber auch ein Perez hat es ja ab und zu geschafft, ihn zu schlagen und war teilweise ja auch mal dran, meistens Anfang der Saison lief es ganz gut. Und von daher natürlich auch irgendwie die Motivation da, gegen ihn mal zu fahren.
Ja. Wer denkst du, ist jetzt eine Frage, die steht nicht auf Zettel, die ist mir jetzt gerade noch gekommen. Wer denkst du, wird 2025 neben Max sitzen? Aus reiner Fansicht.
Einen Vertrag hat Perez,
genau. Aber ich bleib der Meinung, der wird nicht Bestand haben. Also ich glaube
man hört ja so viel irgendwie.
Ja.
Auf einmal Colapinto im Gespräch.
Mhm.
Wäre natürlich überkrass irgendwie. Ja. Und vollkommen unerwartet. Ich würde es aber sehr fair finden, wenn einer von den Racing Bulls hochgeholt oder zu Red Bull geholt wird. Ich meine, Tsunoda war jetzt schon lange in der Formel 1. Ich glaube nicht, dass jetzt noch gewechselt wird vor Jahresende.
Ja, nee, das glaube ich auch nicht.
Von daher ist es, glaube ich, wirklich davon abhängig, wer von den beiden den besseren Job macht in den letzten Rennen. Und wenn Lawson Yuki regelmäßig schlägt, dann denke ich, wird Lawson da drin sitzen. Und wenn Tsunoda einen besseren Job macht, dann vielleicht auch Yuki Tsunoda.
Ja.
Also ich glaube zwischen den beiden.
Ja, da gehen wir aktuell auch noch von aus.
Wäre so das Fairste auch meiner Meinung nach. Weil ich fände es schade, wenn jemand reingesetzt wird aus einem anderen Programm eigentlich. Also, weil der Nachwuchs ist ja da.
Ja, absolut. Hast du irgendwen von den Red Bull- und V-Cup-Fahrern schon getroffen im Paddock?
Ja, unterhalten? Also Yuki und Liam sind eigentlich relativ entspannt.
Ja.
Genau, also gerade auch, wenn ich in Milton Keynes bin bei Red Bull und im Simulator, dann sieht man sich da auch zum Mittagessen oder so und ist zusammen Mittag.
Hast du auch schon Max cool getroffen?
Ja, aber nur in der Hospi.
Achso, okay.
Also, man sagt sich Hallo. Ich glaube, die Jungs wissen auch, wer man ist.
Ja.
Und verfolgen auch irgendwie die Nachwuchsserien. Aber entspannt gesprochen eigentlich dann nur mit den Jungs von Racing Bulls.
Ja. Wir haben es ja vorhin schon ein bisschen angesprochen. Eigentlich können wir diese Frage dann tatsächlich sogar ein bisschen überspringen. Weil eine Community-Frage wäre noch gewesen, was für Rennen guckst du? Aber da du vorhin ja schon gesagt hast, dass du gefühlt alles guckst, was ein Motorsportfan so guckt,
genau,
haben wir die Frage, glaube ich, schon beantwortet. Und Paget, die letzte ist ja so ein bisschen deine Frage.
Naja, ich habe sie halt rausgesucht.
Ja, also, okay. du hast ja auch Gefallen an der Frage.
Ja, ich habe Gefallen an der Frage gefunden. Wer gehört auf deinen Formel 1 Mount Rushmore? Also so die vier wichtigsten Formel 1-Fahrer, die du jetzt im Kopf hast.
Ah, jetzt doch vier.
Nehmen wir mal einen weg von der Gleichung.
Boah, schwierig. Wenn ich mich wirklich für vier entscheiden muss, bin ich bei Senna, Schumacher, Vettel und Verstappen.
Also Hamilton raus. Na okay, interessant. Finde ich interessant, finde ich aber auch gut.
Ja, man muss natürlich ganz klar sagen, dass die Zahlen komplett für ihn sprechen. Und er von den Zahlen her, der auf dem Papier natürlich der beste Fahrer ist, der jemals in der Formel 1 war. Aber ja, ich kann kein Vettel und auch keinen Verstappen da rausnehmen. Und sowieso keinen Schumacher und Senna. Also, ja, wenn man nur vier nehmen kann, dann die vier.
Kommen wir zu guter Letzt, zu einer schnellen Runde Quickfire. Wir haben jetzt hier ein paar Sachen rausgeschrieben. Wir geben dir so gut wie keine Zeit zum Überlegen, sondern einfach direkt antworten, wie der Name schon sagt. Gut, fangen wir mit Nummer 1 an. Aktiv Formel 3. Oder Formel 1 Reservefahrer?
Formel 1 Reservefahrer.
Okay. Auch wenn du nicht aktiv fahren würdest, sozusagen dann.
Ja, weil die Chance natürlich hoch ist im Moment irgendwie, dass was passieren kann.
Alles klar, gut.
Dann als nächstes 10 Jahre Karriere in der Formel 1, aber ohne Titel oder nur ein Jahr Karriere, aber dafür mit WM-Titel.
WM-Titel?
Okay. Habe ich mir schon fast gedacht. Verstappen oder Hamilton?
Verstappen.
Lawson oder Tsunoda?
Tsunoda.
Okay. Perez oder Bottas?
Bottas.
Schumacher oder Senna?
Schumacher.
Latifi oder Stroll?
Stroll.
Monza oder Spa?
Spa.
Und zu guter Letzt Monaco oder Silverstone?
Monaco.
Perfekt, damit haben wir das auch abgehakt. Die Latifi oder Stroll-Frage war mein persönliches Highlight.
Ja, wobei, ich muss sagen, ich glaube, gut, Brasilien spricht jetzt überhaupt nicht
für ihn. Nee, absolut nicht.
Aber ich glaube, der ist nicht so schlecht, wie man denkt.
Ja, das ist auch eine Sache, über die wir sehr oft argumentieren. Das Geld
hat uns dahin gebracht, keine Frage. Aber ich glaube, er ist besser, als viele Leute denken. Weil ich meine, er hat so Tage, hat er jetzt länger nicht mehr, aber es gab eine Zeit, wo er ab und zu da war. An einem guten Tag auf einmal holt er eine Pole. Oder auf einmal steht er auf dem Podium aus dem Nichts. Ja. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Und ich glaube, von daher ist er auf der einen Seite natürlich auch irgendwie zu Recht so ein bisschen low-rated, aber teilweise auch ein bisschen underrated. Also ich glaube, er ist teilweise besser, wenn er mehr Bock hätte auf die ganze Sache, glaube ich. Wenn er vielleicht auch Druck hätte, glaube, dann wäre er gar nicht so schlecht.
Ja, also das ist auch ein Punkt, über den wir schon oft geredet haben, dass Lance Stroll wahrscheinlich teilweise vielleicht auch ein bisschen zu hart kritisiert wird.
Ja,
wir haben unseren Teil sicherlich auch zur Kritik beigetragen, aber
Man versteht es ja auch, aber weil natürlich auch viele Sachen dabei sind, wo man sich so denkt, warum?
Ja.
Aber ich glaube eigentlich schon, dass der Auto fahren kann.
Ja, also das auf jeden Fall, weil ansonsten wäre er nicht konstant auch klar, nicht letzter. Er hat ja auch gute Ergebnisse unter der Saison, also daher, das passt. So, damit sind wir dann am Ende angekommen. Wir haben tatsächlich jetzt alle Fragen abgearbeitet. Großes Dankeschön an dich.
Danke an euch.
Dass du hier bei Undercut dabei warst. Wie gesagt, erstes Interview war für uns eine sehr große Sache. Also, wie gesagt, ganz großes Dankeschön. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter, um genau Interviews mit Tim und anderen Fahrern zu ermöglichen. Ansonsten nochmal danke an dich und wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin, ich wünsche euch eine schöne Woche. Hau rein. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.